Hier gegenüber ist ein Hospiz und da waren wir gerade drin. Und das war sehr bewegend. Das ist eine ganz spezielle und besondere Aufnahme in der Superfromm-Historie. Wir haben vor wenigen Tagen erst einen Hinweis bekommen, eine Info. Jemand liegt im Hospiz und wird gerne noch seine Geschichte erzählen. Und wir haben das natürlich gerne gemacht und das war für uns sehr bewegend, für uns als ganzes Team, Kamera und Ton und für mich. Ihr werdet gleich sehen, Heinrich erzählt über seine Gefühle, jetzt kurz vorm Himmel. Er sagt, er weiß nicht, wie lange es dauert und er sagt so im Spaß eigentlich, naja, wenn der Film bearbeitet wird oder wenn er dann veröffentlicht wird, dann geht mir es gut, ich brauche keine Verkabelung mehr und nichts. Sehr, sehr bewegender Film, der voller Hoffnung ist und voller Zuversicht. Und ich hoffe, dass das bei euch ankommt, diese Vorfreude auf den Himmel und die Auswirkungen, die es vielleicht auch schon jetzt haben könnte. Geht's?
Yes.
Können wir?
Ja, wir laufen.
Ihr läuft. Heinrich, danke, dass wir kommen können. Das ist so genial, ehrlich. Als ich das hörte, dachte ich, das möchte ich sehr gern wahrnehmen. Könntest du ein paar Takte über dich sagen? Also Alter, Familienstand und so, dass wir dich ein bisschen kennenlernen?
Ja, ich bin Heinrich, ich bin 39 Jahre.
Heinrich, ich habe extra Fragen dabei, ne? Ja. Das ist ja schon was Besonderes. Ja. Und eine Frage, oder die erste, die mir wichtig wurde, ist, erinnerst du dich daran, an den Moment, als dir klar wurde, meine Lebenszeit ist begrenzt? Wir als Christen reden ja gern über Ewigkeit, genau. Himmel und so, ne?
Genau.
Aber ob das klar ist, ist die andere Frage.
Genau. Tatsächlich ist das dann um den Zeitpunkt gewesen, als ich die Diagnose bekommen habe. Das war der Moment, wo du, wenn du die Diagnose bekommst, das reißt dir im ersten Moment erstmal den Boden unter den Füßen weg.
Darf ich fragen, welche Diagnose das war?
Das ist ein Tumor im Darm. Da ist das Ganze entstanden. Aber schon mit Metastasierung oder weit fortschrittend in der Lunge, in der Leber. Und die größte Baustelle ist der dritte Lendenwirbel. Der ist, mittlerweile ist er schon, ja, ganz zerfressen. Da gibt's nichts mehr zu retten. Genau. Genau. Die Diagnose habe ich im November 2024 bekommen. Nach, sag ich mal, ja, einem halbjährigen Kampf mit Rückenschmerzen. Bis dann irgendwann festgestellt worden ist, okay, da ist mehr im Argen, also November 2024.
Und dann öffnet sich buchstäblich der Boden, oder?
Genau. Ja. Und das ist auch so dieser Zeitpunkt gewesen, wo das erste Mal, sag ich mal so, dieses Bewusstsein dafür gewesen ist, dein Leben ist begrenzt, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Nicht so bewusst vielleicht, wie das dann so im Nachfolgenden gekommen ist, mit dem ganzen Prozess, den ich dann gegangen bin. Aber da gehen wir wahrscheinlich gleich noch drauf ein.
Ja.
Genau. Aber in dem Moment ist es okay, ja, dein Leben.
Aber du kannst uns schon in den Prozess mit reinnehmen.
Okay.
Red ruhig.
Mhm. Ja. Ja, das Ganze ist ja so entstanden. Ich habe ja am 1. April 2024 meinen Job gewechselt und bin dann quasi aus der Industrie raus und bin in die Glasfasertechnik gegangen und dann da in den Außendienst, habe da als Vermessungstechniker gearbeitet. Bin viel im Außendienst gewesen, also viel im Auto unterwegs gewesen. Und da hat sich das dann so langsam abgezeichnet. Rückenschmerzen werden immer doller, immer stärker. Du
hast gedacht, ach, das kommt vom Autofahren.
Genau, man spinnt sich dann alles Mögliche zurecht. Das ging dann bis Oktober und dann so relativ fix ging das auch im Oktober, wo dann von heute auf morgen im Prinzip schon gar nichts mehr ging. Und dann bin ich zum Hausarzt. Der Hausarzt hat dann Physiotherapie verschrieben. Dann war ich bei der Physiotherapie. Und ich muss sagen, Gott sei Dank hat der Physiotherapeut, der mich damals begleitet hat, der sagte dann irgendwann zu mir, Heinrich, guck mal, dass du ein MRT bekommst. Und dann bin ich irgendwann zu einem MRT. Da wurde dann etwas festgestellt, was da nicht in Ordnung ist an deinem Lendenwirbel.
Das ist doch schon die Horror-Nachricht.
Genau. Das war die erste Horrornachricht.
Ne?
Genau. Und daraufhin hat mein Hausarzt mich dann sofort ins Krankenhaus überwiesen. Und das war dann eine dreitägige Aufenthalt im Krankenhaus, wo ich komplett auf den Kopf gestellt worden bin. Mit CT, MRT nochmal und alles mögliche an Untersuchungen. Und da ist dann letztendlich herausgestellt worden, dass ich dann den Tumor im Darm habe. Mit Metastasierung, Lunge, Leber und der dritte Lendenwirbel.
Denkt man dann, das greife ich jetzt an, ich bin stark, ich pack das?
Ja, ich sag mal, der Kampfeswille zum Leben ist schon noch da. Ne? Auch wenn es im ersten Moment, sag ich mal, der Boden unter den Füßen weggerissen wird, aber trotzdem der Kampfeswille ist noch da. Ne? Gerade wenn man, sag ich mal, noch kleine Kinder hat, eine Familie, man hat gerade, sag ich mal, ist man in sein Haus eingezogen, was man gebaut hat und so. So dieses typische Lebensalter in einem, sag ich mal, so einem Stadium, so, ne, wo man ein Haus gebaut hat, so diese typischen.
Wo man eigentlich Gas gibt.
Genau.
Und du wurdest komplett ausgebremst.
Genau. Und da ist, ja. Ja, und dann ging die ganze Prozedur los. Ne? Ich habe dann mir dann trotzdem aber noch mal eine zweite Meinung eingeholt aus Aachen. Was es dann da für Möglichkeiten gibt, weil da war aus Gummersbach ist dann im Prinzip sofort vorgeschlagen, Chemotherapie, um das ganze
Programm.
Um das Ganze, sag ich mal, eingedämmt zu halten. Also die Diagnose war ja sofort unheilbar.
Und hat sich bei diesem Wort unheilbar schon der Gedanke an den Tod konkretisiert? Hat er zugenommen in dir?
Ich wollte es gar nicht wahrhaben. In mir hat sich alles abgewehrt oder eine komplette Ablehnung, dass das Leben beendet ist. So, eigentlich vielmehr so, nein, das kann nicht zu Ende sein.
Da gibt's dann auch noch Gott.
Genau. Das war so immer meine Hoffnung, dass Gott immer noch so. Und ich glaube, viele Leute, die, sage ich mal, in einem ähnlichen Zustand waren, die wissen ganz genau, auf einmal stehen ganz viele Doktoren und Ärzte auf, die alles möglich besser wissen, wie man was zu tun hat, was man tun kann und sowas. Das war zu diesem Zeitpunkt für mich zum Beispiel auch das Schlimmste. Weil man, du weißt, du bist in einer Situation, du kriegst jetzt von allen möglichen Seiten, kriegst du alles Mögliche an Angeboten, was du jetzt alles tun kannst, damit du zur Heilung kommst oder zur sonst was, ne? Mhm. Alternativ über medizinische Hilfe und sonst was. Und du musst erstmal deinen Kopf überhaupt klar kriegen. Du bist so durcheinander, du musst Entscheidungen treffen, die du nicht mal eben so entscheiden. Das war für mich das Allerschwierigste, eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt den Weg der Schulmedizin? Gehe ich jetzt den Weg der Alternativmedizin oder sonstige Sachen? Und wenn dann so viele Leute noch einmal kommen und versuchen, Einfluss zu nehmen, das beunruhigt einen noch mehr und bringt einen gar nicht zur Ruhe, dass man eine Entscheidung treffen kann.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich habe mich einmal zurückgezogen und habe versucht, irgendwie eine Entscheidung für mich zu treffen, die ich nicht treffen konnte. Und habe irgendwie mir versucht, Leute zu suchen, die mich da irgendwie ein bisschen so unterstützend helfen können, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Letztendlich aber auch immer wieder auf Gott gesagt, Gott, zeig mir, was soll ich jetzt machen?
Mhm.
Und ganz oft war das auch so, wo ich gedacht habe, boah Gott, zeigt mir irgendwie nicht den Weg. Irgendwie erwartet Gott von mir, dass ich trotzdem selber nochmal so einen Schritt gehe und eine Entscheidung von mir aus treffe. Und Gott geht mit. Genau. Aber mit dem Bewusstsein, irgendwann sozusagen egal welchen Weg ich gehe, ich weiß, Gott geht den Weg mit mir. In diesem Moment war das für mich das, was mich am allermeisten beruhigt hat.
Mhm.
Es ist egal, welchen Weg ich gehen würde, ob das der schulmedizinische Weg ist oder sonst was, Gott geht den Weg mit. Wie das nachher letztendlich aussieht, das weiß man nicht, aber dieses Bewusstsein dafür zu haben, das war das, was mich dann in diesem Moment auch so beruhigt hat.
Als klar war, es hilft alles nichts. Es gibt im Prinzip nur noch einen Weg. Resigniert man da?
Ja. Man fängt viel an zu hadern mit Gott. Es ist ja so, über diesen ganzen Prozess, ich habe ja insgesamt 11 Chemotherapien gemacht bis Sommer 2025, plus Bestrahlung, plus eine Operation am Rücken. Ich habe einen Fixateur reinbekommen, um das Ganze zu stabilisieren. Da waren ganz viele Momente, wo ich immer wieder gerade, Gott, warum? Also nicht mal warum, sondern wozu soll das gut sein? Das einzige Gute, was ich mir sage, wir haben von Anfang an meiner Frau, als wir die Diagnose bekommen haben, haben wir uns gesagt, wir wollen nicht die Warum-Frage stellen, sondern wozu.
Wenn du auf dein Leben schaust, Heinrich, zurückschaust, wofür bist du besonders dankbar?
Für Gottes Treue. Es ist egal, welchen Weg ich eingeschlagen habe oder welche Entscheidung ich getroffen habe. Gott ist mir immer treu geblieben. Dafür bin ich besonders dankbar, dass er mich nie losgelassen hat, bis heute nicht. Und diese Gewissheit zu haben, dass Gott treu ist.
Hast du diese Treue auch erfahren, als du mit Gott gehadert hast?
Ja.
Dieses Hadern, ist es heute noch da oder ist es vorbei?
Das ist komplett vorbei. Es gibt nichts mehr zu hadern. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, Gott hat mir das Leben geschenkt. Er wollte, dass ich lebe. Und er hat auch einen bestimmten Plan mit mir, auch jetzt noch. Und jetzt will ich diesen Weg mit ihm gehen. Und es gibt nichts zu hadern. Natürlich gibt es manchmal Momente, wo ich ungeduldig bin. Ne? Ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht, wie die Reise weitergeht. Wie viel Zeit ich noch bekomme. Aber ich weiß, mit Gott wird der Weg gut. Und er wird seinen Plan, den er sich ausgedacht hat, den wird er mit mir weitergehen. Und er wird ihn erfüllen. Es ist nur, wie bin ich bereit dazu oder nicht?
Wenn man jetzt so in dieser Situation ist, in der du dich befindest, ist es ja so, dass man auch öfter zurückschaut auf sein Leben. Gibt es da auch Dinge, wo du denkst, das hätte ich eigentlich anders machen müssen, oder ist das alles denkt man da nicht mehr dran?
Doch. Also wenn man sein Leben dann reflektiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Entscheidung für Gott noch mal bewusster entschieden, als ich es gemacht habe. Und wäre noch mal, glaube ich, bereit, also ich würde diese Entscheidung für Jesus noch mal bewusster entscheiden und noch mal diese Entscheidung so all in mit ihm zu gehen. Nicht so wischiwaschi. Ich habe viele Lebensjahre, sage ich mal, ich würde sagen, so wischiwaschi mit Gott gelebt. Ne? Eher so meine Wünsche in Betracht gezogen, und nicht ihn so mit einbezogen in mein Leben. Oder teilweise sogar für meinen Glauben habe ich mich beschämt. Ich bin weggerannt davor, Jesus zu bezeugen. Ganz viele Momente verpasst, anderen Menschen wirklich Jesus nahezubringen. Ne? Und das würde ich anders machen. Da würde ich würde all in gehen. Ich würde sagen, nein, das ist das Ziel, wofür wir hier auf der Erde sind. Jesus weiterzubringen in die Welt und Menschen zu Jüngern zu machen.
Ich glaube, dass es sehr vielen von uns so geht, dass oft Gott so eine, ich sage es jetzt nicht Statistenrolle, das ist falsch, aber nicht dieses All-in hat.
Ja, man hat sein Leben zu viel selber so im Blick, ne? Ich bin junger Familienvater, Haus, Auto, Kinder, ne? Aber darauf kommt es gar nicht an.
Was würdest du sagen, auf was kommt es an?
Auf die Botschaft, ne? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und er hat für unsere Sünden bezahlt. Das ist die Botschaft. Und wir haben gar nichts dazu beigetragen, dass wir in der Verbindung zu Gott leben. Allein seine Gnade. Und darauf kommt es an. Ne? Und nicht wie, was für ein tolles Auto habe ich oder was für ein schönes Haus habe ich oder so.
Kannst du noch?
Ja.
Können wir wieder machen. Ja. Also, du musst sagen, wenn du sagst.
Ja, ja, alles gut. Geht weiter.
Okay. In diesem Zusammenhang, Heinrich, wenn du sagst all in, was hättest du gerne früher verstanden von dem, was du gerade gesagt hast?
Wer ich in Christus bin.
Deine Identität? Oder?
Meine Identität. Die muss ich tatsächlich sagen, die habe ich erst so jetzt in meinem letzten halben Jahr wirklich, wirklich verstanden. Davor bin ich sehr viel in, ich würde sagen, schon so ein bisschen in einer Religiosität habe ich gelebt. Und die hat mich so ein bisschen dazu ausgebremst, wirklich zu verstehen, wer ich wirklich in Christus bin.
Wer bist du in Christus?
Ein geliebtes Kind, ein Königskind.
Eines, für das die Krone bereitlegt?
Ja.
Schon eine tolle Vorstellung und Gewissheit, ne?
Ja.
Denkst du oft an den Himmel?
In den letzten Wochen, ja. Gerade jetzt nach meinem letzten, sag ich mal, dreimonatigen Prozess, den ich jetzt gegangen bin, ist das ganz oft so, dass ich schon die Sehnsucht habe, nach Hause zu gehen.
An die Zeit ohne Schläuche.
Ohne Schläuche.
Und Schläuche und Schläuche und Schmerzen.
Genau, und Schmerzen. Ja, vor allem Schmerzen, vor allem in den letzten anderthalb Jahren haben mich ja sehr stark, also Schmerzen mich ja ständig begleitet.
Stellt man sich auch den Moment vor, wie es ist, Gott zu begegnen?
Ja, das kommt dann auch noch dazu. Also ich habe mir das, stelle mir das so vor, auch das waren für mich gerade so die ersten Gedanken, die ich dann damals hatte, als ich mich damit beschäftigt habe, ist auch sehr emotional. Wir haben eine Vorstellungskraft, wie Jesus aussieht. Ja? Er ist Licht. Ja? Er ist, und für mich ist so, ja, ich darf das Licht nicht mehr nur vorstellen, sondern ich darf das Licht zum Beispiel anfassen. Ich darf erleben, wie es 24/7 Licht ist und es gibt keine Dunkelheit mehr. Ja? So stehe ich, also das so Jesus so als live erleben, ihn anfassen zu können. Aber das sind so Momente, die ich mir so vorstelle, wie es da sein wird. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich liebe es eigentlich, in der Natur zu sein. Das, was wir hier an Bäumen, an Äpfeln, Birnen, sonst was sehen, das wird es da, glaube ich, um ein Vielfaches, nicht glaube ich, sondern es wird um ein Vielfaches Schöneres geben.
Gibt es einen Bibelvers oder ein Lied oder Gebet, das dich jetzt gerade besonders begleitet?
Ich bin in den letzten Monaten sehr viel mit dem Psalm 23 gesegnet worden. Genau. Aber ich würde sagen, der Bibelvers, der mich bis heute, ich würde sagen, von meinem Teenie- oder Jungscher-Alter auf bis heute begleitet, nicht immer permanent, aber immer wieder, dass der Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das ist der Vers, der mich, würde ich sagen, mein ganzes Leben lang so begleitet hat.
Bis zum Schluss.
Bis zum Schluss.
Befehl dem Herrn deinen Weg, deine Wege.
Ja.
Heinrich, eine persönliche Frage, auch für uns Zurückbleibenden noch. Was siehst du heute klarer, als wir, die nicht in dieser unmittelbaren Gegenüberstellung leben mit der Ewigkeit?
Ich würde sagen, ich sehe klarer, dass das Ende schneller kommen kann, als es einem lieb ist. Wenn es einem gut geht, dann denkt man nicht über sein Lebensende nach. Dann lebt man sein Leben, sein Alltag. Man steht morgens auf als Mann, geht zur Arbeit, kommt nach der Arbeit nach Hause, lebt mit der Familie, in Herausforderungen, sonst aber wenn man an so einem Punkt ist wie ich, dann und man eigentlich hauptsächlich, sage ich mal, das Ende sieht, dann würde ich sagen, ist das eher so dieser klarere Blick.
Was würdest du sagen, was sollten wir nicht bis zum Sterbebett oder Hospiz aufschieben?
Wenn man weiß, man hat irgendwelche Konflikte, irgendwelche Streitigkeiten mit Menschen oder sonst was, dass man das nicht auf die lange Bank schiebt und sagt, das hat noch Zeit, ich kann das noch aufräumen, sondern macht das direkt. Und zwar, oder dass man zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben sagen kann, ich habe mit niemandem irgendeinen einen Kampf oder eine Herausforderung, was Streit, oder? Ein Streit, sondern dass ich bin zu jeder Lebenslage lebe ich in Frieden. Ich glaube, das ist das, was ein Menschen, der am Sterbebett liegt, am meisten zermürben kann, wenn man weiß, okay, da gibt es einen Menschen oder da gibt es Menschen, mit denen habe ich noch keinen Frieden.
Hast du noch Kraft für ein paar Fragen, die auch ein bisschen tiefer gehen?
Ja.
Könnt ihr noch, Jungs? Okay. Ich habe mir noch Fragen überlegt, Heinrich, die, wenn ich an mich denke und ich müsste sie beantworten, mir schwerfallen. Mhm. Ich stelle sie trotzdem.
Ja.
Ich gehe ja wieder.
Ja.
Hast du Angst vor dem letzten Augenblick?
Nein. Ich habe nicht hab keine Angst davor. Aber ich habe zwei Wünsche an Gott geäußert. Was meinen letzten Prozess angeht. Und zwar, ich möchte nicht qualvoll sterben, also nicht mit unheimlichen Schmerzen. Und ich möchte zu jedem Zeitpunkt einen Menschen, es ist egal wer, an meinem Sterbebett haben, der mich in dem Prozess begleitet.
Warum ist dir das so wichtig?
Ich hatte letztes Jahr im Dezember um Weihnachten rum eine Situation, wo ich auch in der Situation gewesen bin, wo ich nur auf dem Bauch liegen konnte. Es gab keine andere Position, die ich liegen konnte wegen den Schmerzen. Und meine Familie war auf allen möglichen Weihnachtsfeiern, nur ich konnte nicht. Und ich lag zu Hause auf dem Bauch und der Teufel schläft nicht. Der versucht auch in dem Moment, wo du eigentlich denkst, es ist jetzt vorbei, noch alles Mögliche in dich hineinzusehen, an Zweifeln und sonst was, um dich irgendwie daran glauben zu lassen, dass du errettet bist. Und so eine Situation hatte ich letztes Jahr im Dezember, wo der wirklich, also ich hatte wirklich Zweifel daran, dass ich zu wenig geglaubt habe, dass ich zu wenig Bibel gelesen habe, dass meine Gebete keine Kraft hatten und ich nicht in den Himmel komme. Und dann ist mir der Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten drin oder mitten unter ihnen. Diesen Vers habe ich mir dann als Wunsch gesagt, dass ich möchte einen zweiten Mann an meinem Bett haben, der mich begleitet. Er muss nichts sagen. Er muss nur dabei sein. Weil es ist die zweite Person. Und wo zwei Leute drin sind, da ist Jesus mittendrin und da kann der Teufel nichts mehr hineinrennen. Er kann keine Zweifel schüren, nichts mehr. Und das sind so meine zwei Wünsche, die ich gerne erleben würde.
Über den ersten kann man noch nichts sagen. Den zweiten hast genau. Du geplant und umgesetzt. Ist hier immer jemand da?
Bis auf nachts ist fast dauerhaft jemand hier. Ja, genau. Gut, ich bin auch davon überzeugt, selbst wenn es nicht so sein sollte, dann ich bin errettet. Es gibt an der Identität nichts mehr zu rütteln.
Und eine Frage, die mir persönlich auch schwerfällt zu stellen, ist es schwer für dich, die Menschen, die du liebst, loszulassen?
Ich habe letzte Woche Montag, das war auch noch so ein Wunsch, den ich hatte, nochmal meine Herkunftsfamilie um mich geschart. Und das war letzte Woche Montag so. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich möchte einfach nochmal diese Chance haben, nochmal meine Herkunftsfamilie um mich zu haben, um ja mich ein Stück weit auch von denen zu verabschieden, beziehungsweise wenn es da noch irgendwo was gibt, das nochmal aus dem Weg zu räumen, so dass ich wirklich mit voller Gewissheit sagen kann, es gibt nichts mehr, was zwischen mir und meinen Geschwistern, zwischen mir und meinen Eltern steht und ich dieses Ja von ihnen habe, dass sie sagen, du darfst jetzt gehen.
Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, Dieses Gespräch werden sehr viele Menschen sehen. Was möchtest du ihnen zum Schluss des Gesprächs und auch am Ende deines Lebens sagen? Du hast mir vorher gesagt, na, wenn der Film ausgestrahlt wird in XY Wochen, dann renne ich schon und bin nicht mehr ans Bett gebunden und an den vielen Schläuchen. Was möchtest du den Menschen sagen, so als Abschlussbotschaft?
Allen Menschen, die noch nicht in einer Beziehung zu Jesus leben, möchte ich ganz nah legen, dass sie diese Entscheidung für Jesus treffen, weil das ist die allerwichtigste Entscheidung, die man im Leben trifft. Weil es gibt ein Leben nach dem Tod, und das ist nur die Hölle oder ist der Himmel. Und es wäre schade, wenn man in die Hölle kommt. Und für alle Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sucht den Frieden, jagt den Frieden nach und geht all in und macht Menschen zu Jüngern.
Wir haben ja bei Superform immer so die letzte Frage mit dem Plakat. Wenn das irgendwo in Gummersbach ein Plakat stünde, wo ganz viele Menschen drin vorbeifahren, was würdest du auf das Plakat draufschreiben?
Ja, also mir ist das tatsächlich gerade in den letzten Wochen sehr wichtig geworden, so jagt diesen Frieden nach.
Ich danke dir, Heinrich, für das Gespräch und deine Offenheit.
Gerne. Danke, dass ich das mitmachen darf.
Ich danke euch fürs Zuschauen und es ist meine Hoffnung, ich wiederhole mich gern, dass dieser Gedanke, den Heinrich gegeben hat, all in zu gehen, dass das hängen bleibt bei uns, all in für Jesus, ihm zu vertrauen und mit ihm zu sein. Und das ist zwar schlecht, das passt irgendwie nicht und doch passt es auch. Für uns ist es ein Riesengeschenk, sowas machen zu dürfen, so schnell aktiv zu sein mit den Leuten von Talentwerk, Johnny und Jan. Und es wäre schön, wenn ihr uns unterstützen könntet in der Arbeit. Hier kommt noch ein QR-Code zur Spendenseite. Wäre toll, denn wir wollen gerade solche Geschichten erzählen, weitergeben und diese Spontaneität, die uns auch auszeichnet, gerne weiter behalten. Und da ist ein gewisser Aufwand nötig und danke dafür. Und jetzt all in für Jesus. In 2 Wochen kommt der nächste Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.